Ich bin zu nichts zu gebrauchen. Wozu bin ich hier?
Was ist meine Bestimmung? Was ist mein Ziel? Was ist mein Punkt, mein Teil in Gottes großem Plan? Wer zeigt mir den Weg auf der großen Straße des Lebens?
Ja, ihr Lieben, auf den ersten Blick etwas verwirrend mit vier verschiedenen Geschichten. Das waren zum Teil Anleihen, für die, die schon länger Adonija verfolgt haben, an alte Musicals. Josef haben wir ja selbst, war das, glaube ich, nicht das erste, was wir hier organisiert hatten in der FES. Und auch über Esther und David, König David, gab es schon ganz vor längerer Zeit, vor Jahren schon Musicals. Und die ganzen waren verbunden mit dieser neuen Geschichte von dieser Frau, die seit 12 Jahren da krank ist. Was verbindet diese Geschichten? Ich habe gemerkt, dass überall kamen diese Metallstäbe vor. Alle vier sind in irgendeiner Form im Gefängnis. Josef im Wortsinne, Esther eher in einem goldenen Käfig, König David in einem Gefängnis seiner Schuld, und diese Frau in diesem Gefängnis ihrer Krankheit. Und dann kommen diese Stäbe in Bewegung. Na, das finde ich stark, wie sie mit diesem Symbol spielen und formen sich dann zum Kreuz. Was macht diese Veränderung aus? Was macht diesen Unterschied? Und es hat anscheinend mit Entscheidung zu tun, so heißt es am Ende. Es ist deine Entscheidung, was ist mit dir? Und das ist die Frage, die diese Geschichten an uns stellen. Oder wir könnten es noch allgemeiner fragen. Was entscheidet eigentlich darüber, wie glücklich wir mit unserem Leben sind, wie zufrieden, ob wir in Frieden mit uns selbst und Gott und unserem Leben sind. Sind es die äußeren Umstände? Ist es das Schicksal oder Gott? Hängt es daran, wie Menschen mit uns umgehen, oder was daran ist eigentlich meine, deine Entscheidung? Ich habe vor kurzem von einem Münchner Hirnforscher gelesen, der hat Untersuchungen gemacht, dass wir Menschen am Tag 20.000 Entscheidungen treffen. Ich konnte es wirklich erst nicht glauben. 20.000 Entscheidungen. Und da ist auch sozusagen alles drin. Das beginnt schon morgens, wenn du aufwachst und der Wecker klingelt und du entscheidest dich, noch einmal drauf zu hauen, ne? Oder drauf zu drücken auf deine Snooze-Taste und 5 Minuten länger schlummern. Allerdings triffst du damit ja auch schon eigentlich eine zweite Entscheidung, ne? Nämlich die Entscheidung, dass die Zeit zum Frühstück knapper wird. Und dann musst du aber wieder eine Entscheidung treffen. Trinke ich jetzt noch die zweite Kaffee oder riskiere ich, zu spät zu kommen? Und dann fährst du los und, ne, und dann schaltet die Ampel auf gelb und dann ist die Entscheidung zu sagen, jetzt düse ich noch schnell rüber. Und meistens geht es ja auch gut, trotz dunkelgelb. Ja. Viele Entscheidungen jeden Tag, unser Leben lang. Auch moralische Entscheidungen sind dabei. Die meisten aber vergessen wir sofort wieder. Die meisten haben ja auch keine großen Konsequenzen. Auch die dunkelgelbe Ampel hat ja, wenn sie Konsequenzen hat, wird es natürlich teuer. Aber meistens geht es ja irgendwie. Viele unwichtige Entscheidungen, aber dazwischen auch immer wieder große Entscheidungen, wichtige. Die für unser Leben Folgen haben oder für andere. Von was sind die eigentlich beeinflusst? Und da kann man jetzt nochmal auf das Leben dieser Personen schauen, die uns da gerade vorgestellt sind. Und es ist überhaupt ja so, dass die Bibel voller Erzählung ist von Menschen. Und gerade das Alte Testament ist ja reich davon, das zu erzählen. Und die stellen uns in der Regel keine Heiligen vor. Sondern Menschen, die ihre Fehler haben, die auch Fehlentscheidungen treffen, die aber oft dann große Auswirkungen haben. Die Geschichte der Königin Esther ist, glaube ich, vielen gar nicht so bekannt. Sie als Jüdin, ne, wird Königin, lebt nicht unbedingt in Freiheit, lebt tatsächlich wie in einem goldenen Käfig. Der König hat das Sagen. Aber sie lebt in Reichtum und Luxus. In diesem Zustand hätte sie bleiben können. Hätte sich auch daran verkriechen können. Das wäre im Palast ziemlich einfach gewesen. Ja? Auch wenn sie mitkriegt, dass da es diese Intrige gibt gegen die Juden im Persischen Reich. Sie hätte es einfach ausblenden können und den bequemen Weg gehen können. Da ist eine Entscheidung. Die Entscheidung zwischen Gleichgültigkeit und diesem Risiko, ja, es zu wagen, vor den König zu treten, auch uneingeladen. Und wie viele Menschen heute treffen die Entscheidung der Bequemlichkeit. Und das Schlimme daran ist, dass diese Entscheidung treffen wir eben oft durch Nichtentscheiden, durch unsere Trägheit. Durch unseren Zusammenhang mit Itaituba da in Brasilien hatte ich dann nochmal einen Bericht gelesen, ausführlicheren, ne, wie viele Ecken es in Brasilien gibt, da leben Reiche wirklich in so einem zugemauerten Viertel. Ne? Das wirklich nur mit Sicherheitspersonal, dieses ganze Stadtviertel, ne, wird das kontrolliert und so. Und gibt es wirklich wie so Eingangstore, wie eine alte Stadtmauer fast schon, mit Stadttoren. Und auf der anderen Seite ist der Slum, wo ich dachte, wie kann man nur? Wie kann man da leben und man kriegt das doch auf der anderen Seite mit, das Elend? Und dann dachte ich so, ja, aber im Grunde, wir kriegen es ja auch mit, oder? Die Welt ist so klein geworden, wir sehen doch die Bilder von dem Not in dieser Welt und wie, ne, es ist nicht bei uns nebenan und doch ist es so dicht. Wie schnell sind wir da in unserer Trägheit zu sagen, ist doch egal. Wir können die Augen zumachen. Aber Esther trifft eine Entscheidung. Sie verlässt quasi ihre Komfortzone und steht auf und macht dadurch einen Unterschied. Und rettet ihr ganzes Volk. Und ganz anders bei dem anderen König da, David. Das nur ganz kurz. Er ist einer, der Mist baut. Der sich selbst in sein Unglück reinmanövriert, weil er seine Begierde nicht unter Kontrolle hat. Da kann man natürlich schnell sagen, selbst schuld. Stimmt ja auch. Es war seine Entscheidung. Das Gute ist, er bleibt bei diesem Punkt nicht stehen. Er trifft auch eine Entscheidung. Zwar erst, als er quasi erwischt wird, dass der Prophet ihm sagt, ne, Gott hat es gesehen, aber dann trifft er die Entscheidung, Reue zu zeigen, um Vergebung zu bitten, umzukehren. Ja. Ja, die Entscheidung weg von der Selbstrechtfertigung, wo er erst steht, hin zu Bitte um Vergebung. Zur Umkehr, entscheidet sich für Gott mit all den Konsequenzen seines Lebens. Und jetzt gucken wir uns ein bisschen ausführlicher die anderen beiden Personen an. Der Josef, der tatsächlich in einem echten Gefängnis ist. Der Josef, der eigentlich immer wieder Opfer war. Opfer seiner Brüder und der Umstände. Verkauft als Sklave nach Ägypten. Was war da in ihm? Wir wissen es nicht. Also die Geschichte wird ja sehr ausführlich erzählt, aber von seinem Gefühlsleben wird wenig gesagt. War da nur Wut auf diese Brüder? Oder war da schon bald sowas wie, ja, ich habe es mir ja auch selbst verbockt. Ne, mit meiner Angeberei damals, mit meinem tollen Gewand. Mit meinem Petzen, dass ich die Brüder verpetzt habe, um bei meinem Vater besser dazustehen. Ist nicht ganz klar, nur vom Ende her wird deutlich, dass es da eine Wandlung bei ihm gegeben haben muss. Erstmal geht es ihm erstaunlich gut als Sklave. Sein Herr meint es gut mit ihm, er gibt ihm Verantwortung. Und seine Frau meint es sowieso sehr gut mit ihm. Hätte man es Josef verdenken können, wenn er sich diese Umstände zunutze gemacht hätte, um dann noch mehr Vorteile für sich rauszuholen, ja, in dieser Situation, sich da irgendwie durchzulavieren und das, die Begierde, die seine Herren da auszunutzen für seine Zwecke. Was für ein aktueller Text, oder? In dieser ganzen MeToo-Debatte.
nur hier in umgekehrter Rolle. Ne? Ist jemand abhängig beschäftigt, ne? Und die Herrin nutzt es aus. Und als er sich weigert, bekommt er die Schuld. Josef hat in der Situation eine Entscheidung getroffen. Die Entscheidung, ich handle nicht, will nicht Unrecht handeln. Ich will loyal bleiben meinem Arbeitgeber gegenüber, dem, der mir Vertrauen entgegenbringt. Und ich möchte nach meinen Wertmaßstäben handeln. Also er hält, damit können wir indirekt sehen, er hält an seinem Glauben fest, trifft Entscheidungen aus seinem Glauben heraus, diese so zu handeln. Aber dass er moralisch integer hier handelt, wird ihm nicht gelohnt. Im Gegenteil, er wird verunglimpft und landet zu Unrecht im Gefängnis. Könnte man es nicht verstehen, wenn Josef verbittert wäre nach der Ungerechtigkeit, all der Ungerechtigkeit, die er erlitten hat? Wie viele Menschen erleben das? Ja. Nicht nur, ne, dass sie da in solchen Debatten, wie wir sie in den Medien haben, sondern in wie vieler Hinsicht Menschen, die gerade da, wo sie vertrauen, verletzt werden, die in ihrer Familie von eigenen Eltern, ne, auch das ist ja eine große Debatte im Moment, ne, dass es nur die Spitze des Eisberges ist, der Missbrauch, in wie vielen Familien das vorkommt. Aber auch überhaupt, ne, wenn Menschen von Menschen, die sie lieben, enttäuscht werden, Vertrauen missbraucht wird, Verletzung geschieht, das ist alles schlimm. Und ich weiß aus der Seelsorge, wie schwer das ist, damit umzugehen. Und ich weiß, wie viele sich entscheiden, aber dann in dieser Opferrolle zu bleiben, sich daran zu ergeben. Wie gesagt, ich kann das verstehen nach solchen Erfahrungen. Aber es ist mir in manchen solcher Gespräche deutlich wichtig gewesen, deutlich zu machen, und doch ist es deine Entscheidung. Wenn ich jemand etwas nachtrage, diese Verletzung, die er mir angetan hat, dann trage ich daran, dann trage ich meinen Rucksack. Und oft nicht der andere. Und es ist auch wenn die Umstände so sind, wie sie sind, es ist meine Entscheidung, wie ich damit umgehe. Und dann ist man auf einmal nicht mehr Opfer nur. Dann will ich das nicht klein machen. Das wäre wirklich ein falsches Verständnis. Aber es ist eine Frage, was mache ich damit? Auch wenn ich verstehe, wie schwer das ist. Bei Josef ist es anders. Auch wenn das im Text nicht ganz deutlich wird, aber es scheint sich auch hier zu entscheiden, Gott auch noch in dieser Situation, wo er zu Unrecht im Gefängnis sitzt, zu vertrauen. Und er entscheidet sich dafür, nicht aufzugeben. Entscheidet sich dafür, selbst hier noch sein Bestes zu geben, selbst im Gefängnis. Und Gott, der das erstmal nicht verhindert hat, dass es ihm so Unrecht geschehen ist, aber er belohnt dieses Vertrauen, dieses Dranbleiben und schenkt ihm am Ende sogar das, was oft nicht gelingt, dass Vergebung möglich ist. Und Josef sogar erkennen kann, wofür all das Schwere gut war. Und das ist so einer der Schlusssätze. Ne? Menschen meinten es böse, gedachten es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Das, was bei Josef man zwischen Zeilen lesen muss, wird bei dieser unbekannten Frau deutlicher. Und das ist hier die Hauptfigur. Auch wenn sie in der Geschichte selbst nur eine totale Randfigur ist. Wir kennen nicht mal ihren Namen. In Matthäus 9 wird sie erwähnt und auch in einem anderen Evangelium. Aber an mehreren Stellen finden wir nicht ihren Namen. Vielleicht ist das ein Ausdruck dafür, dass sie eben nur eine Randfigur ist. Sie wird hier auch nur am Rand einer Geschichte erwähnt. Im Grunde geht es eigentlich um eine andere Geschichte. Geht es um ein Mädchen, was mit 12 Jahren stirbt. Und Jesus wird geholt und er holt sie wieder ins Leben zurück. Unterwegs nur begegnet ihm diese Frau.
Eine, die modern, würden wir sagen, unter Menstruationsstörungen leidet. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt, ich bin ja kein Fachmann da, aber dass es ja über ein Dutzend, zwei Dutzend Krankheiten in diesem Kontext gibt, völlig unterschiedliche Art. Hier anscheinend eine Krankheit, wo immer wieder unregelmäßige Blutungen oder vielleicht sogar immer wieder unterbrochene Blutungen da sind. Und sie leidet nicht nur 12 Jahre lang unter dieser Krankheit, und das wurde hier sehr schön in dieser Modernisierung deutlich, oder? Wie sie darunter leidet, dass sie dadurch ja ausgestoßen quasi wird. Ja, sie gilt als unrein nach der damaligen Vorstellung. Ja, weil Frauen während ihrer Periode unrein waren, durften nicht berührt werden, mussten sich zurückziehen. Und wenn ihnen aber quasi mehr oder weniger dauerhaft seine Periode, passt das Wort ja gar nicht, ne, Blutung hat, dann ist sie dauerhaft unrein. Das heißt, es ist relativ sicher, dass kein Mann was mit ihr zu tun haben wollte. Dass sie nicht heiraten konnte. Und dass sie nicht nur an dieser Krankheit leidet, sondern auch daran, dass Menschen sich von ihr abwenden. Sie quasi ausgestoßen ist. Sie quasi am Rand der Gesellschaft lebt. Und darum wäre verständlich, wenn sie sich als Opfer sehen würde und sich zurückziehen in Groll und Bitterkeit gegen ihr Umfeld, gegen auch den Glauben. Ne? Warum habe ausgerechnet ich diese Krankheit oder all sowas? Aber bei dieser Frau wird es deutlich. Sie entscheidet sich bewusst für einen anderen Weg. Sie entscheidet sich, das Wagnis mit diesem ihr unbekannten Wanderprediger einzugehen. Sie wagt mit den Erfahrungen, die sie macht, nicht darum, um Hilfe zu bitten. Ja, weil sie zu oft erlebt hat, dass sie anscheinend zurückgewiesen wurde. Aber sie entscheidet sich trotzdem, die Hoffnung auf ihn zu setzen. Und wenn ich nur einmal seine Kleider berühren könnte. Das ist schon viel für sie, die tatsächlich gewohnt war, dass man sie nicht berührte. Und das wird diese Parallele zu Corona ist ja sehr hübsch gewählt hier. Ne? Als wenn wir das merken, wie das manchmal, wie das uns schwer gemacht hat die letzten Monate. Und so sucht diese Frau ganz heimlich seine Nähe. Aber es bleibt nicht bei der Heimlichkeit. Jesus merkt, dass er berührt wird, dass eine Kraft von ihm ausgeht. Und sie wird von Jesus wahrgenommen, er spricht sie an, meine Tochter. Und in der Berührung erfährt sie Gottes Hilfe. Aber es war ein Schritt der Entscheidung. Wie ist das bei uns? Wie ist das bei dir? Wo lief es bei dir nicht gut? Wo bist du in deinem Leben Opfer der Umstände geworden? Opfer deines Umfeldes? In deiner Kindheit, in der Schule, bei der Arbeit, in der Gesundheit. Oder um auf die ersten Geschichten zu kommen, wo hast du selbst Fehler gemacht, die dich in schwierige Situationen gebracht haben? Wo steckst du wie in einem inneren Gefängnis, auch wenn sich daran ganz gut leben lässt, sich da einzunisten darin? Wie vertrackt die Situation auch sein mag, du wirst die Vergangenheit nicht ändern können, nein, aber du hast eine Entscheidungsmöglichkeit, ob du in dieser Position verharren willst. Opfer bleiben, dich den Umständen ergeben. Und damit das, ob es die Schuld ist oder eben noch schwieriger ist, wenn es die Umstände sind. Du entscheidest dich dann dafür, die Mutlosigkeit und Hoffnungslosigkeit gewinnen zu lassen. Oder du stehst auf und machst einen Unterschied. Du entscheidest dich dafür, nach vorn zu schauen. So schwierig es auch war oder noch ist, du entscheidest dich für den Unterschied. Und es macht einen Unterschied, wenn du sagst, ich will nicht da stehen bleiben. Wenn wir uns entscheiden für das Wagnis Jesus. Damit entscheiden wir uns für ihn. Für den, der den Unterschied macht. Für den, der das Leben schenkt.
entscheiden uns für den Gott, der Lebensperspektive verändert und uns in Jesus einen Weg zu Gott und zum Leben ermöglicht. Das Besondere an dieser Entscheidung ist, es ist eine, die zwei Personen braucht, bei der es auf Gegenseitigkeit ankommt. Denn es ist schwer genug, ja, wenn ich irgendwo drin stecke in sowas. Aber die großartige Nachricht ist, Gott hat sich schon längst für dich entschieden. Josef hat das erfahren. Er darf erfahren, dass in der Tiefe Gott mit ihm ist. Sowohl dort als Sklave, als auch dann sogar im Gefängnis. Dass Gott ihm Gutes erfahren lässt. Er macht die Situation nicht einfach weg, aber er findet darin Stärke und Beistand. Und in Jesus zeigt er dieses Ja für uns alle. Dieses Ja seiner Liebe, das grundsätzlich gilt. Auch in Situationen, wo wir wenig davon merken. Es gilt. Dieses Ja trägt durch. Aber dieses Ja stellt uns auch eine Frage. Bist du bereit, darauf zu reagieren? Dich davon bestimmen zu lassen, von diesem Ja Gottes, dem Ja seiner Liebe. Und Adonia, von dem ja diese Gedanken auch stammen, die ich jetzt gerade nur ein bisschen anders formuliert habe, die machen das in einem schönen Symbol deutlich. Da war dieser Daumenabdruck. Und der eine Daumenabdruck steht für Jesus, der sein Ja spricht, der dich berühren will oder schon berührt hat, schon lange, sagt, ja, ich bin für dich da. Und der dich aber auch fragt, willst du mich berühren, so wie diese Frau es wagt, Jesus zu berühren, willst du dein Ja zu mir sprechen? Willst du dich bestimmen lassen von den Umständen, von dem, was du selbst verbockt hast, von dem, was Menschen die angetan haben, oder vertraust du mir, dass meine Liebe und die Vergebung und die Kraft trotz allem größer ist? Und wir haben diese Verheißung. Wer mich sucht, der wird mich finden. Wir haben diese Verheißung in vielen Worten. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, sein Ja in diese Welt spricht, auf das alle, die ihm vertrauen, nicht verloren gehen, sondern das Ziel ihrer Suche finden, Leben mit ihm, Leben bis in Ewigkeit. Darum ist diese Geschichte und diese zusammengebundenen Geschichten eine Frage an uns. Was ist mit dir, war die Frage am Anfang. Was ist mit dir? Welche Entscheidung triffst du? Welche Antwort gibst du Jesus? Er hat seine Entscheidung schon längst getroffen. Er hat seinen Fingerabdruck gewissermaßen gesetzt in dieser Welt, hat sich erkennbar gemacht, was er will. Wie sieht deine Antwort aus?